Moin Leute und herzlich willkommen zur 35. Folge 3-Punkt-Aufnahme. Agritechnica Special Nummer 5, heute mit Schäffer. Wir sprechen über Ladevielfalt, also was man merkt, was man alles so mit einem Lader machen kann, wenn man ihn erstmal hat. Dann sprechen wir über Elektrifizierung in der Ladetechnik und es geht um das Zebra. Worum es da genau geht, hört ihr in der Folge. Viel Spaß.
Ready, set. Käffchen.
Ist leer?
Ist leer, ja.
Dringend gebraucht heute, oder?
Ja, heute doch mal nötig gewesen, ja. Du warst nicht so spät unterwegs, oder?
Nee. Wir waren noch bei Granit. Gemütlich den Abend ausklingen lassen.
Da war ja noch kurz. Nein. Aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen.
Nee, wir sind um kurz nach 9 heim. Sorry, Bruder. Ich bin nicht so wie du.
Wer uns aber auch hier heute über den Weg läuft, ist die Firma Schäffer. Uns gegenüber sitzen Sebastian und Ben. Genau. Ben ist mir ehrlich gesagt auch kein Unbekannter, da können wir gleich nochmal drüber reden, aber erstmal hallo.
Ja, hallo. Grüß euch, herzlich willkommen hier bei Schäffer.
Ja, hallo auch von meiner Seite aus, herzlich willkommen.
Ja, wir hatten es gerade eben schon kurz vor der Podcastaufnahme. Du hast erzählt, Sebastian, dass man genau erkennen kann an der Staubschicht auf den Fahrzeugen, wie viele Leute den Tag über an der Messe da waren. Gib doch mal einen kurzen Einblick, was euer Anhaltspunkt ist.
Ja, wenn man morgens zum Stand kommt, möchte man natürlich hinterher, dass die Maschinen auch schön glänzen und glitzern, wenn es losgeht. Und es ist immer ganz witzig, wenn man hinterher den Staubmagneten dann in der Hand hat, wenn man fertig ist, dann sieht man meistens daran, wie viele Leute den Tag vorher da waren. Das heißt, wenn es busy war, zum Beispiel am Sonntag war schon gut was los, am Montagmorgen schon gut was gelegen auf den Maschinen und gestern und auch heute habe ich eben gesehen, geht es noch. Also bei den Fachtagen, klar, das ist ja auch das Ziel und so soll es ja auch sein. Fachpublikum, wo auch, ist auch Feedback von den Kollegen, dass da ordentlich Zeit war, gestern und vorgestern, um da intensiv Gespräche zu führen und das war auch gut und ja, sieht man an der Staubschicht auch heute, dass es sich in Grenzen hält, tatsächlich, ja.
Okay, aber das heißt, ihr erwartet dann für morgen und die restlichen Tage größere Staubschichten auf den Fahrzeugen.
Ja, definitiv. Zum Ende der Woche hin auch. Aber dafür sind wir ja da und das soll es sein. Und ja, wo Staub aufgewirbelt wird, da ist was los. Und ja, da hoffen wir mal, dass das bei uns der Fall ist. Ja,
ja, genau. Also ich denke auch jetzt, die nächsten Tage wird dann auch für mich nochmal die wichtigere Kundschaft. Klar, für euch als Unternehmen natürlich, ihr wollt die Fachgespräche führen, ihr wollt im besten Fall hier Maschinen an den Mann bringen. Und ich freue mich halt, wenn viele Leute da sind und am Stand was los ist und die dann eben bei mir Hoodies und alles andere, was es so gibt, kaufen. Aber apropos kaufen, Thema Hoflader.
Lass uns mal kurz, bevor wir da einsteigen, einfach mal die Jungs einmal sich vorstellen lassen.
Ach ja, Entschuldigung. Ich hatte jetzt schon direkt meinen Einstieg überlegt.
Ach ja, Mensch. DGA Nordholz.
Mach mal erst.
Ja?
Stellt euch gerne mal vor.
Ja, ich bin Sebastian Bertelsmeier, bin Marketingleiter bei Schäffer. Bin seit jetzt gut 10 Jahren bei Schäffer und ja, unter anderem auch für Messen zuständig. Hab ein super Team hinter mir, die mir im Vorfeld, gerade bei der Messe angeht, oder auch übers Jahr, gut unter die Arme greifen, super unter die Arme greifen, um das alles hier aufzubauen, aufzustellen, vorzubereiten und ja, alles, was mit Marketing zu tun hat bei Schäffer.
Ja, mein Name ist Ben Buhlmann. Ich bin seit circa etwas mehr wie zwei Jahren bei der Firma Schäffer und bin da in der technischen Entwicklung angesiedelt, betreue da sehr so den technischen Vertrieb, also alles an, was Anfragen kommen aus technischer Hinsicht, aus dem Vertrieb her, landet bei mir. Unterstütze aber sowohl auch in der Neuentwicklung von Display, Oberflächenentwicklung über Zeichnen im CAD, alles mögliche technische Erklärvideos selbst herstellen, schneiden und filmen, um halt unsere Raffinessen der Maschinen halt besser erklären zu können. So, das ist so mein Themenfeld.
Passt auch zu deiner Vorbildung, oder? Also ich meine, du bist ja sporadisch auch mal Häckslerfahrer, hab ich gehört.
Wie kommt das denn überhaupt?
Sprechen wir gleich nochmal drüber. Du warst an der, in Köln warst du und hast Maschinenbau studiert, ne?
Ja, genau. Ich habe zuvor bei Klaas in Hasewinkel meine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Danach dann 1,5 Jahre am Band für Jaguar geschraubt. Und habe mich dann halt nochmal dazu entschlossen, die Schulbank zu drücken und über das Fachabitur Richtung Maschinenbau dann nach Köln Maschinenbau Richtung Landtechnik tatsächlich gewählt, ja.
Hm. Ich habe auch gehört von der Hochschule oder von dem Studium, dass das jetzt auch nicht ganz so im Vorbeigehen gemacht wird an der Hochschule.
Nee, tatsächlich habe ich mich da auch relativ schwer mitgetan, aber ja, ich bin halt eher auf der praktischen Seite unterwegs, anstatt in der Theorie-Ecke. Und ja, dann dauert das halt einfach ein bisschen länger und dann zwischendurch muss man natürlich auch ein bisschen Maschinen fahren und sich darüber den Kopf frei halten. So zieht sich das so ein bisschen in der Länge, aber ist ja normal.
Ich fühle es so, ey, ich habe auch meinen Landwirtschaftsmeister noch gemacht und auch gedacht, ja komm, jetzt geh schon mal auf die Schule, machst noch hier diese zusätzliche Ausbildung und so. Aber ich habe mir auch so schwer getan und bei mir zieht sich jetzt leider auch noch mal ein Stück länger. Ich habe noch eine Prüfung, die ich nicht beim ersten Mal geschafft habe, die kann ich erst nächstes Jahr wiederholen. Jetzt zögert sich natürlich alles noch mal ein Stück raus, sehr, sehr undankbar, aber kommen wir nicht drum rum. Aber mir geht es auch so wie dir. Ich denke so, ich will was in den Händen haben, ich will einfach unterwegs sein, ich will was schaffen und was tun. Und die Schule, die hält mich nur auf irgendwie. Es ist so, die bremst mich aus, ich bin eigentlich mit dem Kopf schon viel weiter und will eigentlich... Ich will was tun.
Ja, die Schule ist dann halt einfach das nötige Übel, dann halt den nächsten Step im Leben zu schaffen. Ja. Und da muss man halt einfach durch und wenn man nebenbei muss trotzdem auch irgendwie passieren.
So, und wenn man es hinter sich hat, dann ist man ja auch eigentlich froh darüber, dass man es gemacht hat, auch wenn es in dem Moment vielleicht erst ein bisschen nervt.
Ja, klar.
Das hat man halt sein Leben lang. Ich meine, der Meisterbrief, der hängt dann schlussendlich irgendwann bei mir an der Wand. Ja. Dann ist man ja auch stolz drauf, aber für diesen einen Zettel muss man dann schon ziemlich viel leisten. Das ist schon echt hart.
Ja, stimmt.
Ja. Okay, wir haben uns ja kennengelernt bei Klaas auch, damals im Praktikum.
Ja,
und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass Ben auch mal nach Minden-Lübbecke gekommen ist und dann nochmal einen Jago bewegt hat. Finde ich ganz cool eigentlich. Und auf einmal, ja, wen haben wir denn im Podcast? Mit wem sprechen wir? Ja, mit Ben. Oh Mensch.
Ja, du kennst halt auch Gott und die Welt durch dein Studium und wo du überall schon warst. Ist echt, gerade Triesdorf und so. Du kennst ja hier auf der Messe gefühlt an jedem Stand irgendjemand.
Ja, die Branche, durch die Praktika und das Studium, das bringt einen schon weiter. Sebastian, wo hast du studiert?
Ich komme aus der Werbung ursprünglich. Ich bin mal Mediengestalter gelernt, wo die Welt noch deutlich analoger war. Habe dann noch in zwei, drei Werbeagenturen gearbeitet, habe nebenher Medienfachwirt gemacht, auch das berufsbegleitend. Auch nicht ganz ohne, zog sich auch über 2,5 Jahre dann. Und bin dann aus der Agentur in die Industrie gewechselt, nicht in die Landwirtschaft, das war Elektrotechnik. Und von da dann zu Schäffer rein und habe da das Marketing deutlich breiter aufgestellt, noch ein bisschen digitaler gemacht. Und ja, da sind wir noch bei und das wird uns auch die nächsten Jahre sicherlich begleiten. Ja.
Also du bist Marketingmensch eigentlich von Haus aus?
Ja, also Landwirtschaft hat natürlich bei uns jeder im Blut. Wir kommen aus Erwitte, wir kommen vom Land. Da braucht jeder nur 1-2 Generationen zurückgucken. Irgendwo ist da immer Landwirtschaft im Blut. Und früher ging es natürlich am Wochenende auch zu Oma und Opa und auf den Trecker. Aber das waren halt früher die landwirtschaftlichen Unternehmen, wo man noch heute von träumt, sag ich mal. Wo es 5 Kühe, 3 Schweine, einen Hund und eine Katze gab. So auf fast Selbstversorgerbasis. Und das war so ein bisschen Romantik seinerzeit immer noch. Am Wochenende ging es zu Oma und Opa. Das war schon gut. Und ja, wir aus dem ländlichen Bereich, ganz viele Kollegen kommen natürlich irgendwo vom Hof, die bringen die Praxis mit und gerade in der Technik, in der Konstruktion, das ist da schon dann natürlich auch in dem Sinne von großem Vorteil.
Gut, ich meine, klar, früher gab es natürlich auch deutlich mehr Höfe, da hatte natürlich auch jeder irgendwie einen landwirtschaftlichen Background. Ja. Heutzutage ist es ja eher so, klar, mehrere Kinder auf einem Betrieb, einer übernimmt den Hof und die anderen orientieren sich ja oft so in eben die Technikbranche oder so. Das ist ja eigentlich, heutzutage sieht man das ja oft.
Ja, das ist so. Also, oder wenn landwirtschaftliche Betriebe werden auch nicht mehr.
Nee, genau.
Entweder hat man keinen Nachfolger oder gibt ja genug Probleme und dass man dann in die Industrie geht, liegt ja irgendwie nahe. Das war auch in den Praktikas tatsächlich eine Beobachtung. Jeder kam irgendwie irgendwo her und hat den Bezug dazu und wollte dann einfach zur Technik, mit der er sowieso die ganze Zeit gearbeitet hat, um dann ein bisschen geregelteres Arbeitsleben zu haben.
Ja.
Ob das am Ende immer so geklappt hat, ist eine andere Frage. Aber ja. Nee, aber das passt schon so. Ich meine, der Hoflader, kann ich mir vorstellen, war ja auch damals, ich sag mal, als die Höfe noch deutlich kleiner waren und eigentlich nur mit der Hand gefüttert wurde, war der Hoflader ja eigentlich das Ding, was das zuerst mechanisiert hat, oder?
Es war ein Gamechanger tatsächlich. Also wenn wir kurz in die Historie einsteigen, bei Schäffer gegründet wurden wir, hat Heinrich Schäffer das Unternehmen 1956 als Handelsunternehmen, war ein MF-Händler seinerzeit, hat aber sehr schnell den Daniel Düsentrieb gepackt, also dann in die Erfinder-Richtung gegangen und da waren dann so Sachen wie Silage Blockschneider, der entwickelt wurde bei Schäffer ursprünglich. Schäffer war Mitte der 60er Jahre in der Lage, sämtliche Traktoren und Schlepper seiner Zeit mit dem Frontlader auszustatten. Das war Mitte der 60er schon. Das heißt, Schäffer hat Erfahrung in der Ladetechnik seit Anfang der 60er Jahre. Und zum Thema Silage Blockschneider war dann so, dass man halt ein Stück aus dem Silo rausgeschnitten hat. Man kam aber nicht in den Stall rein. Ja, früher große Tore, wo ein Hexer durchpasste, die gab es nicht. Mhm. Man hatte kleine Türen und da musste dann irgendwie das Futter durch. Ja, man hat es dann vor den Stall natürlich gelegt oder irgendwie und dann kam die Schubkarre, die Forke und dann ging es händisch weiter. Und der Hoflader seinerzeit, der passte so, wie er damals war, da durch, ohne Dach, in der entsprechenden Größe und dann ging es dann mechanisch in den Stall. Und das war natürlich eine Riesenerleichterung. Das war 1979, wo der erste Hoflader von Schäffer das Licht der Welt erblickte und dann ging es dann deutlich effizienter, schneller und leichter.
Die hydraulische Schaufel eigentlich, ja.
Fast schon. Fahrende Schubkarre, ja.
Ich denke es mir heute noch, so viele Betriebe, oder wir hatten auch bei uns im Betrieb lang keinen Hoflader und das sagt man immer, solange man keinen hat, ach ja, es geht ja auch so und ist bei einem Hoflader so, man merkt erst, was man alles damit machen kann und wofür man ihn braucht, wenn man ihn hat. Und danach du hast ihn 2 Wochen und du kannst dir nicht mehr ohne vorstellen.
Man kommt auf immer mehr Gedanken und man macht auch einfach immer mehr damit. Und spätestens, wenn der Nachbar kommt und alle 2 Wochen fragt, weil er mal eben braucht, dann kommt der auf die Gedanken, sich auch selber einzuholen. Ja.
Ich fand, also wir haben ja in der Kundschaft auch einige Milchviehbetriebe und da gehört so ein Ding einfach dazu, das muss
es ist auch die Schlüssel, sein. Es ist auch die Schlüsselmaschine auf dem Betrieb. Die machen 1000 Stunden im Jahr, das ist mehr als der Schlepper auf dem Milchviehbetrieb.
Genau, so ist es.
Und die Karre muss laufen und wenn die nicht läuft, dann haben die Kühe Hunger und dann haben wir ein Problem. Ne? Ja.
Teilweise ist das Ding sogar zur Schlüsselmaschine in der Werkstatt geworden. Das Ding passt da einfach rein und wenn du mal irgendwas hebeln oder irgendwie ein bisschen rumbrechen musst, dann, also so eine Presse haben wir nicht, aber wir haben einen Hoflader.
Das ist ein universaler Einsatztool quasi.
Das heißt jetzt nicht, dass man das unbedingt machen sollte und dass das immer so sicher ist, aber es wird getan, sagen wir mal so. Aber ich denke, das ist ja auch, das zeigt ja die Vielseitigkeit von so einer Maschine. Ich meine, wir sind Ackerbauern, wir haben sowas nicht. Wir brauchen, wenn dann, einen Teleskoplader, einen großen, womit wir dann einfach laden. Aber das ist dann für uns irgendwie so die Allzweckwaffe, damit wir auch alles gemacht. Von Dachrinnen sauber machen bis manchmal auch irgendwie Bolzen ziehen oder so. Aber normalerweise natürlich Anlage befüllen. Aber ich glaube, das ist das Gleiche. Irgendwie. Wenn es einen Arm hat oder eine Schwinge, oh Junge, dann ist es in den Landwirtshänden immer... Mhm. Vielseitig genutzt.
Wir haben aber auch ein paar größere Teleradlader, die auch im Ackerbau durchaus in Praxis im Einsatz sind. Also klar, die ganz riesige Reichweite haben wir damit nicht. Aber wenn sowieso ein Lader irgendwo unterwegs ist, dann wird der da auch zum Verladen von Getreide natürlich. Wir haben große Riesenschaufeln, 3-4 Kubikmeter Schaufeln, die wir da zur Verfügung stellen. Und auch da ist alles möglich im Endeffekt. Na klar, wenn die Reichweite das tut, dann sitzt man auf dem Teleradlader natürlich zentral in der Mitte, sehr erhöht, mit einer super Übersicht. Mhm. Und da spielt so ein knickgelenkter Teleradlader natürlich auch dann seinen Vorteil aus.
Kommt ihr damit dann auch 4 Meter auf LKWs drauf? Oder?
Also der 9660 hat 6,10 Meter im Drehpunkt.
Oh, das soll wohl reichen.
204 PS und bis zu 13 Tonnen, also da geht schon was mit dem. Also der kommt auch auf Silo hoch. Also hat ein SDCT-Getriebe, unser Doppelkupplungsgetriebe und der wird dann auch im Silo da eingesetzt. Also ist auch da flexibel einzusetzen.
Das ist euer Topmodell dann, oder? Ja. Das ist der größte?
Ja, 60,
ja. Okay, also dann auch dafür gedacht, zum tatsächlich Silo schieben oder...
Also wenn du sagst, wie viel Leistung hat er? Über
204 PS ist der größte Teleradlader am Markt.
Auf 13 Tonnen, ne? Aber das ist ja für einen Radlader auch echt Leistung.
Für den Bereich schon. Also klar, große Biogasanlagen, wenn da richtig viel zu drehen ist. Also ganz früher zur Geschichte des Teleradladers. Wir haben seit 96 Teleradlader im Programm, feiern 30-Jähriges in dem Programmfeld. Und ganz klar, wenn man zentral sitzt in der Mitte, wenn der die Kraft hat, die er hat, dann ist es eine klassische Umschlagmaschine auch im Milchviehbereich, im Biogasbereich, Futtermischwagen befüllen. Das sind ja die ganzen Klassiker, die man da unterwegs ist und haben wir ein Riesenprogramm. Und funktioniert extrem gut, ja.
Steht ja auch hier, sag ich mal, auf eurem Banner hier, Modellvielfalt. Das heißt, was ist der kleinste oder ab wo geht's los, ab wie viel Tonnen, ab wie viel Leistung?
Ja, wir haben ganz neu jetzt einen Telradlader vorgestellt, 1622T, hat 22 PS, wiegt 1400 Kilogramm, 89 cm breit, 1,99 Meter hoch, hebt 2,83 Meter.
Das heißt, du kannst eigentlich durch jede
Wohnungstür. Also ich komme durch jede Wohnungstür damit und hebe 2,83 hoch. Und das bis zu 700 Kilo in der Schaufel.
Sportlich.
Und ja, das ist der kleine für Kleinstbetriebe, aber auch in der Regel als Ergänzungsmaschine für Grünpflegearbeiten, für Mulcharbeiten, Kehrbesen kann ich damit betreiben. Und ja, wie gesagt, bis hoch zum 9660 mit 13 Tonnen, 6,10 Meter Hubhöhe und 204 PS. Also der rührt dann auch ganz gut übers Silo, wenn man das möchte. Oder wie gesagt, viel im Getreideumschlag in Osteuropa unterwegs, da kommt es wirklich auf großvolumige Schaufeln an, womit ich aber auch große LKW, 4 Meter Bordwände überwinden kann. Also da ist schon alles machbar.
Ja.
Ich denke, also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein Teleradlader generell ja, also für so irgendwie ein relativ breites Spektrum abdecken kann zwischen dem Rad und dem Teleskoplader.
Ja.
Natürlich hat man jetzt nicht 7, 8, 9 Meter zur Verfügung, aber dafür die Kraft und trotzdem ein bisschen Ausschub.
Was wir halt immer hören, so die zentrale mittige Sitzposition, recht erhöht. Wir haben jetzt zwei neue Modelle im 8000er, 9000er Bereich. Da haben wir nochmal mehr Wert auf die Übersicht gelegt. Wir haben eine Menge Teile, Elektrokomponenten aus dem unter der Motorhaube weggeholt, haben die rechte Fahrertür quasi verschwinden lassen, haben das zugemacht, haben Elektrokomponenten geschützt, in die Kabine verfrachtet. Hatte den Vorteil, dass wir hinten unter der Motorhaube mehr Platz haben. Wir konnten die Motorhaube kleiner machen und haben nochmal die Sicht nach hinten nochmal verbessert. Das heißt, wenn man nochmal auf dem Tetradlader gesessen hat, da sitzt man sehr hoch, quasi fast im Leuchtturm und hat dann den perfekten Überblick.
Ich habe letztens mal auf einem 26-Tonnen-Radlader gesessen. Wo das dann nicht so ist, dass die Haube klein genug ist, dass man da ordentlich rüber gucken kann, wo man dann Kamerasysteme braucht, weil man sonst wirklich einfach blind fährt, muss man sagen.
Ja.
Da merkt man, wie wichtig das dann eigentlich ist. Aber verbaut ihr dann trotzdem auch Kamerasysteme, wenn man das will?
Die verbauen wir trotzdem und gerade bei unseren zwei neuen, die wir vor kurzem vorgestellt haben, 8620 und 9640, da haben wir jetzt ja auch unser eigenes Display mit draufgebaut, wo wir unsere Assistenzsysteme mit bedienen können. Können wir dann natürlich dort auch Kamera-Screens einspielen. Ne? Wir haben da die Möglichkeit, bis zu 3 Kameras sogar aufzubauen. Wir bieten an, hinten an der Motorhaube so eine kleine Rückfahrkamera anzubauen, damit man zum einen einen Blick auf unseren Zugmaul hat, um eventuell mal einen Anhänger anzuhängen oder aber auch einen weiten Blick nach hinten. Dann gibt es die Möglichkeit, oben am Kabinendach eine KI-Kamera, die halt auch Personen erkennt, anzubauen. Die zeichnet dir dann quasi immer ein schönes Kästchen um die Person, je nach Farbe, wie nah die Person dran ist und gibt dann halt auch im roten Bereich dann auch ein Warnsignal akustisch halt raus. Wenn das so bei Rückwärtsfahrt dann gewarnt bist, bevor du dich umgedreht hast, piept die Maschine schon, hallo, da ist jemand. Kann man sich vorstellen, im landwirtschaftlichen Betrieb, da laufen Kinder um, für irgendwelche Kunden, die eben an Milch kaufen wollen oder sonst irgendwas. Und du kannst dich halt nicht immer überall hin umdrehen und alles sehen. Und da hilft dir halt so eine Person der Kamera, Erkennungskamera schon gut.
Habt ihr Surround-Kamera oder 360-Grad-Kameras auch schon mal ausprobiert? Oder?
Ja, ausprobiert schon. Ich stand, glaube ich, auch sogar letztes Mal auf der Agritechnica. Auf dem 9660 haben wir das ausgestellt. Hier und da kommt mal die Nachfrage, das sowas aufzubauen. Das hält sich aber noch in Grenzen, aber das wird tatsächlich von Jahr zu Jahr wird das mehr mit der Nachfrage auf solche Systeme.
Ihr habt so ein paar Zahlen jetzt genannt. Gibt es so eine Nomenklatur, der man irgendwie folgen kann, um das Zahlenwerk zu verstehen, wie die Modellbezeichnungen sind, oder ist das...
Also die erste Zahl ist immer die Maschinenklasse. Wir fangen bei der 1000er an. Das ist die kleinste. 9000er ist die größte. Das ist noch relativ simpel. Historisch war es mal so, dass die letzten paar Zahlen was mit der PS-Zahl zu tun hatte. Aber durch die neue Abgasnorm, die wir jetzt die letzten Jahre durchgestanden haben, hat sich das immer weiter verschwommen. Also diese Zuordnung gibt es jetzt auch nicht mehr. Die zweite Zahl in der Nomenklatur, in der Nummer, ist in der Landwirtschaft in der Regel eine 6. Das steht für uns für Landwirtschaft, auch historisch bedingt. Wir haben ja noch ein ganzes Baumaschinenprogramm, wo es dann an zweiter Stelle die 4 ist im Radlader, im Kompaktladerbereich. Und die hintere Zahl ist auch historisch gewachsen, meistens noch was mit PS zu tun. Dann aber ja, auf abgerundet. Klar, wir sind drin in den Zahlen für euch, wo ich bei Schäffer angefangen bin. Ich dachte, oh Gott, kommst du nie durch, aber das hat sich dann mit der Zeit alles ergeben. Und ja, das sind halt Begriffe oder Nummern, die sich dann irgendwann einprägen. Das T ist immer der Teleradlader im Namen, das Z ist der Radlader mit der Z-Kinematik. Und die ganz kleinen, die kompakten Hoflader haben halt weder ein T noch ein Z, die haben halt nur die Nummer. Mhm. Und Strich 2, Strich 3, das sind die Maschinengenerationen, die wir haben, also die neuesten Teleradlader sind wir jetzt bei der Strich 3-Generation. Wir haben jetzt einen 3650 Kompakt-Hoflader auch aktualisiert, der hat jetzt auch einen Strich 2, also da erkennt man, dass da eine neue Generation dann
neue Generation ist. Heißt bei euch, was, also komplett überarbeitet, Facelift,
ja.
Im Sinne von, wie viele Komponenten sind neu oder was,
ja,
was
passiert? Ja, die letzten Neuerungen, die wir gemacht haben, Ben hat es eben angesprochen, das sind die größeren Teleradlader, 8620, 9640, da sind wir jetzt im T3. Die haben eine komplett neue Kabine bekommen, riesen Vorsprung, riesen Satz gemacht im Bereich Komfort, Fahrkomfort, aber auch Bedienung mit über Assistenzsysteme, die wir jetzt realisieren können, weil wir mehr Sensorik im Telearm einbauen mussten, können wir jetzt in dem Bereich Armpositionen einspeichern, wenn ich immer wiederkehrende Aufgaben habe, was wir vorhin sagten, Biogas. Ja. Ich lade immer in der gleichen Position, kann unten, Return to Dig heißt es, unten die Position einspeichern, kann das auslösen durch eine bestimmte Joystick-Bewegung, kann den Positionen oben am Arm einspeichern, die Maschine schüttet automatisch aus, rüttelt dabei, dass die Schaufel auch entsprechend leer wird. Also da nochmal Assistenzsysteme. Jetzt zu dieser Messe, der 3650, den wir neu haben, hat ebenfalls eine neue Kabine bekommen. Gleiche Prinzip wie bei dem großen, was ich eben sagte, rechts ist die Tür verschwunden, alle Elektrokomponenten in die Kabine, geschützt das Ganze. Können dadurch auch eine Klimaanlage anbieten, in dem 50 PS sind wir da, 50 PS Bereich, Einsatzgewicht knapp 3 Tonnen. Also auch ein Allrounder mit auch einer riesen Hydraulikleistung von 81 Litern hat die Maschine. Auch da brauchten wir früher größere Maschinen, um das zu realisieren. Da haben wir eine patentierte Hydrauliktechnik, Ventiltechnik verbaut. Multi-High-Flow ist das bei uns. Die es erlaubt halt auch richtig anspruchsvolle Geräte zu betreiben. Einen Strohverteiler, ein Strohgebläse. Wenn ich im Winter Schnee fräsen möchte, kann ich auch mit einer 50 PS Maschine die Schneefräse bedienen. All solche Sachen.
Wenn du sagst 50 PS Maschine, merkt man das, wenn man die Klimaanlage anmacht?
Eigentlich nicht. Das heißt, eigentlich nicht. Ein Leichtungsabfall oder was
ja,
meinst du?
Ja, ja, also ich meine.
Nein, die ist so effizient. Kannst du da was zu sagen, Ben? Ich
weiß ja, also im Regelfall merkt man das nicht. Also die Klimaanlagen sind natürlich in dem Segment auch auf den Motor so abgestimmt, dass da jetzt nicht so die Leistungseinbuße ist, wenn du die einmal einschaltest.
Ne? Sagen wir, so eine Heizung hat sie immer gehabt, muss man ja haben in der Kabine, ja, um die Scheiben frei zu kriegen. Und ja, ich weiß nicht, ob es ein großer Unterschied ist vom Leistungsbedarf, ob es eine Heizung oder eine Klimaanlage ist.
Naja, die Heizung, das ist ja eigentlich nur ein Wärmetauscher quasi, ja, wo dann Lüfter die warme Luft durchpustet.
Der, der Klimakompressor, das meine,
genau,
ich jetzt eigentlich.
Ja,
also ich kann,
ja,
man kennt das von
im Regelfall, ja.
Ja, ja, wenn bei ganz kleinen Autos oder bei kleinen alten Treckern, wenn die dann so einen Klimakompressor bekommen haben und der schaltet ein, dann einmal.
Ja, wenn man bei uns die Steige hochfährt, wenn du ein kleines
Schwanzeltauscher brauchst, noch ein bisschen
Klimaanlage
Leistung,
ausmachen,
dann Klimaanlage aus und dann, dann bist du schneller, weißt du, dann machst du bessere Rundenzeiten.
Also was diese Klimaanlage, die neue, noch effizienter macht, ist die Tatsache, dass wir nicht die komplette Raumluft tauschen, das heißt, der Energiebedarf ist gar nicht so hoch, sondern wir tauschen nur einen Teil der Kabinenluft aus. Das heißt, wir machen nicht sofort, auf je nachdem, ob ich Heizung habe oder Klima habe, ist es nicht sofort ein Austausch, sondern es ist maximal effizient, dass ich nicht die gesamte Luft austausche und dann entsprechend Energie verliere und entsprechend weniger Energie benötige dann auch.
Du hast ja vorhin gesagt, Landwirtschaft ist die 6 hinten und in der Baubranche ist die 4. Mhm. Wie unterscheiden sich die Lader jetzt, sag ich mal, von Landwirtschaft im Bereich zum Bau? Gibt es da überhaupt einen Unterschied oder ist es einfach nur, dass man sagt, okay, man bietet halt einen anderen Markt unter einem anderen Namen an?
Die sind gelb.
Die sind gelb. Das ist erstmal der optische Unterschied von außen. Warum sind die gelb? Farbpsychologie, muss man einfach sagen. Also, dass die Lader in der Landwirtschaft rot sind, da sind wir vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt dran. Dass die Lader in der Bauwirtschaft gelb sind, da sind andere eher beteiligt. Wir haben seit 2014 ein eigenes Baumaschinenprogramm. Wir haben ein eigenes Vertriebsnetz, mit dem wir die Baumaschinen in Deutschland vertreiben. Aber die haben natürlich auch einen konstruktiven Unterschied im Radladerbereich, im Kompaktladerbereich, weil die Anforderungen anders sind. Der Landwirt, der möchte Siloballen, Strohballen hochheben, er möchte LKW beladen, er möchte Anhänger beladen. Da können wir mit der eben angedeuteten 50 PS Maschine auf 3,11 Meter heben am Schaufeldrehpunkt. Die gleiche Maschine in der Bauwirtschaft hat einen niedrigeren Vorderwagen, der stärker ausgebaut ist, der hat noch stärkere Materialstärken, hat einen stärkeren Hubzylinder und kann dadurch eine Pflastersteinpalette auf einen Anhänger heben. Also der hebt 1,8, 1,9 Tonnen auf 2,50. Der gleiche Lader in der Landwirtschaft hebt einen Siloball, eine Tonne, eine gute Tonne auf 3,20 Meter.
So, der Hinterbauer braucht genau. Ja eigentlich keine riesen Hubhöhen.
Genau, das ist so. Ne? Die wollen meistens von einem Pritschenwagen irgendwie eine Palette eben runterladen und dann war es das. Also viel höher wollen die ja gar nicht.
Und der muss seinen Lader halt auch auf einen Anhänger fahren. Das heißt, auch der hat ein Einsatzgewicht von 2,5 Tonnen. Kriegt dann mit Anbaugerät das Ganze noch auf dem PKW-Anhänger, kann aber trotzdem eine ganze Pflastersteinpalette fahren. Und das sind die Grundanforderungen aus dem Galabau. Richtig. Und das ist der konstruktive Unterschied im Vorderwagen. Der Hinterwagen ist der gleiche, Leistung ist die gleiche, Technik ist die gleiche, Hydraulikleistung auch, also auch der gleiche Lader. Im Bau schafft 81 Liter vorne am Anbaugerät, dritter Steuerkreis. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich so flexibel unterwegs bin, mal eben mit dem PKW-Anhänger fahren kann. Ja, die Maschine braucht jeder Galabauer, ganz klar.
Wie würdet ihr denn einteilen? Wie viel ist bei euch landwirtschaftlicher Umsatz oder Zahlen und wie viel sind Baubranche?
Also
und wie ist die Entwicklung in der jeweiligen Sparte?
Ja, also historisch bedingt kommen wir einfach aus der Landwirtschaft, hatte ich ja vorhin erzählt, wo wir herkommen, ländlicher Bereich. Und der Bedarf im Galabau an kompakter, starker Ladetechnik, der ist gerade in den letzten Jahren deutlich gestiegen, weil im privaten Baubereich Einfamilienhäuser, die Grundstücke werden immer kleiner. Der Anspruch an den Galabauer wird aber gleichzeitig immer größer, weil er muss schwerere Lasten verfahren. Terrassenplatten haben heute so einen Quadratmeter Größe, die will keiner mit der Hand tragen. Gleichzeitig werden die Grundstücke kleiner, das heißt, der Lader muss kleiner werden, damit er die Quadratmeterplatten auch irgendwie nach hinten kriegt. Teilweise ist die ganze Grundstücksfront bebaut, der Lader muss durch die Garage fahren, um die Klamotten in den Garten zu kriegen. Ja, und dann brauche ich einen Lader, der 2 Meter hoch ist, 2,20 maximal, 1 Meter breit, 1,20 Meter, aber trotzdem eine ganze Pflastersteinpalette durch eine Tür fährt.
So eine Ameise eigentlich, ne?
Genau, also, genau. Und das ist so. Und historisch bedingt ist unser überwiegender Anteil natürlich rot in der Landwirtschaft. Das sind deutlich mehr als die Hälfte. Ich kann es gar nicht genau beziffern, aber wenn man bei uns über den Hof geht, sieht man deutlich mehr rote als mehr gelbe Lader. Das ist ganz klar. Das
sind schon bald 80% rot und 20 gelb sein.
Dadurch aber auch Wachstumspotenzial im gelben Bereich nochmal deutlich größer. Ja. Wir sind auch, also treten natürlich auch dann markenorientiert auf. Das heißt, nächstes Jahr sind wir auf der Galabaumesse natürlich präsent. Dann in komplett gelb. Also der Stand, der jetzt hier rot ist, ist dann in Nürnberg auf der Galabaumesse gelb. Das Logo ist das gleiche. Das ist auch immer ganz interessant. Wenn man auf einer gelben Messe, auf einer Bauma ist, auf einer Galabau ist, dann kommen Kunden um die Ecke, die uns aus der Landwirtschaft kennen und sind total besorgt. Seid ihr verkauft worden? Seid ihr kein Familienunternehmen mehr? Um Gottes Willen, was ist passiert? Da muss man genau das erklären. Warum sind die Maschinen gelb? Was können die mehr? Was sind die anders? Und dann hat man den Kunden halt abgeholt und dann hat man es einmal erklärt. Und das ist auch ganz wichtig und auch ganz erleichternd.
Deswegen habt ihr auch auf der Wäsche hier eben eure Streifen in Rot und Gelb.
Das genau, wir haben ein neutrales Logo. Alles, was Visitenkarten, Briefbogen, Webseite angeht, ist ein roter und ein gelber Streifen hinter dem Schäfer-Schriftzug. Hier der ganze Stand ist aber rot und da arbeiten wir mit einem schwarz-weißen Logo, das halt auf Rot steht, um halt Landwirtschaft zu symbolisieren und das Ganze dann, wie gesagt, auf den gelben Messen dann. Galabau, Bauma, wo wir unterwegs sind, Demopark auch, sind wir dann. Ja, entsprechend der Firmenfarbe in Gelb.
Habt ihr so ein paar kurios, also ich nehme mal an, die Maschinen kriegt man auch in anderen Farben, wenn man will.
Alles, was du möchtest. Wir
so ein
machen
Pink?
Zebra, schon, ja. Pink, gar nicht so lange her, ein 4670Z in Pink.
Zebra?
Zebra haben wir mal gemacht, das ging in den Zoo. Also es war eine weiße Maschine, die halt schwarze Streifen auf Kleber kriegte. Fuhr dann durch den Zoo, hat den Zebras Futter gebracht. Sehr beliebt auch für Elektrolader im Zoo. Auch die kriegen schon mal Zebraflecken oder Giraffenflecken. Kühe haben wir aber auch schon gemacht. Also es gab tatsächlich mal einen lila Lader mit weißen Kuhflecken. Oder einen Zuchtbetrieb, der einen braunen Lader für Braunvieh, dann kriegt einen braunen Lader und der hatte auch weiße Kuhflecken dann drauf. Sah sehr amüsant und sehr gut aus. Ja. Sehe ich gerne, klar. Bisschen Hingucker.
Wenn ihr sagt Zoo, das hört sich schon ein bisschen speziell an, aber habt ihr noch andere Kuriositäten, wo ihr wisst, dass da Hoflader zum Einsatz kommen, wo man jetzt nicht so richtig drüber nachdenkt?
Ganz oft. Feuerwehren wird immer interessanter. Wir haben einen Teleradlader bei der Feuerwehr in Lippstadt am Laufen. Da geht es um Katastrophenschutz, da geht es darum, um schnell agieren zu können. Klar ist das THW da auch immer vor Ort und dabei, aber da geht es einfach um mehr Flexibilität im Einsatz. Wenn es Klimaänderung, Klimawandel spielt da natürlich eine Rolle, wo man dann schlagkräftige Maschinen braucht, die dann da schlagkräftig dann zum Einsatz kommen. Ja.
Es ist, also ich habe da was gesehen. Ich glaube, Henrik war auch mal bei euch irgendwie zu besuchen, hat da für die Feuer oder mit der Feuerwehr was zusammen gemacht.
Genau, das war der Lader. Der hat besucht die Feuerwehr in Lippstadt und da ging es drum, warum jetzt Lader in der Feuerwehr ein Thema werden. Da ging es ganz konkret um ein Hochwasserrückhaltesystem. Das sind 3 Tonnen schwere Paletten, die da bewegt werden müssen mit entsprechend diesem Rückhaltesystem. Und das muss halt dann natürlich schnell gehen, wenn man diese Systeme installieren muss, aufstellen muss. Und da braucht man schlagkräftige Ladetechnik. Und das haben wir realisiert, entsprechend mit einer Lader in Sonderfarbe Rot. Also das Rot entspricht nicht ganz der Feuerwehr. Gab es ein Blaulicht aufs Dach. Martinshorn hat es nicht. Das wäre mit einer 30 km/h-Maschine ein bisschen vielleicht überheblich gewesen.
Hast du Platz.
Der fährt mit Einsätze tatsächlich, ja.
Okay. Ja, also hier ist ja ein Plakat aufgestellt von einem neuen Logistikzentrum. Also Ersatzteilzentrum vermutlich wird nächstes Jahr fertiggestellt. Wie wichtig ist es jetzt für euch als Unternehmen, die, sag ich mal, selber und schnell liefern zu können? Also ist da hohe Nachfrage bei den Kunden oder wie? Es ist ja schon ein großes Projekt, sag ich jetzt mal, wie es so aussieht. Und man sieht ja auf den Bildern schon, dass es im Bau ist, aber soll nicht sehr fertig werden, oder?
Ja, also Ersatzteilversorgungsservice ist aus dem Grund extrem wichtig, weil die Maschinen einfach zu Schlüsselmaschinen auf dem Betrieb gehören. Gerade in der Tierhaltung ohne einen Lader ist das mit der Fütterung schwierig, mit dem Ausmisten schwierig. Das heißt, sollte es mal stocken, ist natürlich ein extrem schneller Ersatzteilversorgung notwendig. Grundsätzlich, alles was Standard ist, hat natürlich der Händler vor Ort am Lager. Wenn es aber natürlich was Spezielles ist, dann muss das Ding innerhalb von 24 Stunden in der Regel dann auch weniger vor Ort sein. Und wir erweitern da deutlich unsere Kapazitäten, haben unser Werksgelände um 10.000 Quadratmeter erweitert und bauen da ein neues Logistikzentrum, um die Ersatzteilversorgung noch schneller sicherzustellen. Versand kommt dann damit hin, das heißt, wir straffen unseren kompletten Produktionsprozess, machen das logistisch so sinnvoll, dass es entsprechend Abläufe schneller werden. Und ja, das Ganze ist gerade im Bau und wird im Ende nächsten Jahres entsprechend ans Rennen gehen. Ja.
Welches Teil geht am meisten über die Theke beim Ersatzteilhandel?
Der Ben ist am Joystick, glaube ich, der Vorwärts-Rückwärts-Schalter, ne?
Ja, genau. Also der Vorwärts-Rückwärts-Schalter am Joystick ist natürlich ein Teil am Lader, was sehr, sehr häufig bedient wird. Wenn man mal überlegt, in so einem Y-Ladezyklus, wie oft man da die Fahrtrichtung wechselt und wie oft macht man Y-Ladezyklus am Tag, da weiß man schon mal, dass so ein kleiner Elektroschalter einfach irgendwann auch mal den Geist aufgibt. Das ist ein Teil, was geht.
Oder vielleicht ist man gerade nicht so gut gelaunt und dann geht man mit den Maschinen nochmal ein bisschen anders um, ich weiß nicht. Also ich habe das mal gehört, bei uns Bekannter in der Gegend, der hat schon 2 Vario-Joysticks neu gehabt, weil er den beim Tempomat reinmachen immer gefühlt aus dem Fenster geschmissen hat. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn irgendwas nicht läuft oder im Betrieb und dann muss der Hoflader immer so richtig, dann ist der immer der das ausbaden muss, wenn es mal irgendwie nicht so läuft. Aber
und vor allem, wenn es auch mal schnell gehen muss, wenn man in Hektik ist, dann müssen die Dinge einfach ran.
Ja, dann muss halt anmachen und losfahren. Dann kriegt er halt immer sofort Gas. Ne?
Also okay, und das, ich glaube, die Belastung, sage ich mal, für so einen Hoflader ist ja so gesehen auch eine relativ hohe. Wenn ich jetzt mit dem Bulldog morgens losfahre, dann gucke ich, dass ich noch nicht so arg trabe, solange noch kalt ist. Und dann passt man einfach so auf, aber ein Hoflader, der wird ja gefühlt 50 Mal am Tag an- und ausgeschalten. Mhm. Und sobald der läuft, muss der schnell Vollgas und wenn er fertig ist, wieder aus und weiter geht's. Also ich glaube, die Belastung und die Ansprüche an so einen Hoflader sind viel höher als an einem Schlepper, weil die einfach für ganz andere Dinge gebraucht werden und viel öfter gebraucht werden.
Ja, und flexibler auch. Also die Einsatzzwecke von einem Hoflader sind ja auch vielfältiger. Ja. Als von einem Schlepper einfach. Und das muss er ja auch, dafür ist er ja auch da.
Ja. Ich denke bei uns auch im Gestüt, wir haben so Boden zum Beispiel, Terratex-Boden heißt der in den Reithallen, das ist so ein Sandboden so mit so Baumwollfasern und so. Ja, die haben wir auch oben auf der Mischplatte gelagert. Wenn ich da dann wieder Nachschub hole für die Halle unten, da fährst halt relativ weit, die Schaufel wird so voll gemacht, wie es nur geht. Und dann ist natürlich auch hinten... der kommt mal gerne mal in Ruhe, genau. Ja. Und dann denke ich mir auch so, du bist ja dann so auch am Limit. Ich meine, klar, die Dinger sind natürlich, die haben einen Puffer und sind natürlich so ausgelegt, dass die jetzt nicht gleich in der Mitte auseinanderbrechen, nur weil die mal hinten den Arsch schlupfen. Ja. Aber ich meine, das sind schon so Fahrzeuge, wo man immer am Limit hat und immer sagt so, und jetzt lade ich Substrat und egal wie schwer das ist, ich will da nicht jetzt 15 Schaufeln auf meinen Streuer drauf, sondern mit 10 muss der voll sein und dann wird da geladen. Also das ist einfach,
deswegen, ein Limit. Das ist immer genau der Grund, warum die auch extrem robust gebaut sein müssen, einfach stabil, robust und zuverlässig laufen müssen. Und das ist natürlich auch für uns ganz wichtig. Ja, uns ist es wichtiger, dass der Landwirt da 10 oder 15 Jahre mit der Maschine fährt und arbeitet und da möglichst wenig Stress mit hat, weil sie so oft gebraucht werden und weil sie so oft im Einsatz sind.
Ja, jetzt wollte ich gerade noch was fragen. Ach so, wenn es jetzt darum geht, wenn ich mit unserem Händler spreche, ich glaube, das Hofladergeschäft, bei den großen Ladern ist das leider nochmal was anderes, aber die Händler haben manchmal auch einfach Lader stehen, damit die Kunden, die nur einen haben, falls mal was ist, dann auch ganz schnell einen neuen haben können. Ja. Und mir wurde mal gesagt, über so einen Trecker spricht man mal ein bisschen länger und plant mal. Und ein Hoflader ist eher auch so eine Maschine, die kauft man, wenn sie da steht.
Die kauft man, wenn man da steht. Und der Riesenvorteil ist, man kann sie sich mal vorführen lassen ganz schnell. Ja. Also das ist auch wichtig. Da kommt es teilweise auf jeden Zentimeter an, in der Höhe wie auch in der Breite und auch in der Hubhöhe. Ja, hebt sie so hoch, wie es im Prospekt steht, ist sie so breit, wirklich, komme ich da durch. Und wenn ein guter Händler natürlich entsprechenden Fuhrpark hat, dann kann er den Kunden bedienen, entweder auch als Ersatzmaschine, wenn es dann schnell sein muss. Wenn er die Maschine nicht hat, machen wir aber auch aus dem Werk Vorführtouren. Also das ist auch klar, wenn es da um eine große Investition geht, dann machen wir auch eine Vorführtour, dann kommt der Vorführer raus und dann wird mal vor Ort geguckt, bringt das passende Werkzeug mit und dann geht es dran lang. Und das, ja, ist auch das ist natürlich extrem wichtig.
Baut ihr Werkzeug eigentlich selber?
Zum ganz kleinen Teil. Also wir haben ein riesen Werkzeugprogramm, wir haben einen Artikelstamm von 1000 Artikelnummern, was Werkzeuge angeht. Ach, das sind jetzt nicht 1000 verschiedene Werkzeuge, ja, das ist natürlich jede Schaufelbreite, hat eine Nummer, aber in Summe, wir haben es da tatsächlich gezählt, sind es über 1000 Nummern, die bei uns da im ERP-System schlummern. Und klar, ein Lader ist nur so effizient und auch nur so flexibel, wie das Werkzeug flexibel ist oder wie die verschiedenen Werkzeuge flexibel sind. Und auch das nimmt zu, wenn man über Werkzeuge spricht. Wenn man dran denkt, Fachkräftemangel ist auch ein Thema in der Landwirtschaft. Je mehr ich mechanisieren und maschinisieren kann und irgendwann kommt eine Heckenschere dazu, irgendwann kommt ein Mulcher dazu, wo es dann einfach schneller mitgeht, wo mein Personaleinsatz weniger ist. Oder andersrum, wenn ich als Betrieb sagen kann, ich habe so tolle Maschinen, ja, du brauchst nicht mit der Schubkarre fahren, du brauchst nicht die Heckenschere in der Hand nehmen, du setzt dich auf einen tollen Lader, hast noch Spaß bei der Arbeit und dann geht's aber los. Ne? Und auch ein Argument dafür.
Ja, auf jeden Fall. Und da gibt es ja wilde Anbaugeräte, ne?
Ja, alles.
Also da gibt es ja wirklich alles. Also das ist
Betonmischer, wenn es im Bau geht. die klassische Grünpflege ist eine der klassischen Sachen, aber auch so eine Astsäge. Ja, bei einem Telradlader super spannend. So eine Astsäge, da sind dann drei Sägeblätter dran, wo ich dann auch richtig dicke Äste mit am Feld entlangfahren kann, dann mit einem 96-60 in 6-7 Meter Höhe dann auch.
Haben wir tatsächlich auch in der Forsthalle ein 86-20 mit einer Astsäge stehen, ne?
Genau. Also
wenn man sich das angucken möchte.
Wo am Stand?
An welchem Stand?
Stand der Firma LK. Ich glaube, es ist Halle 24.
Ja.
Da steht ein 86-20 mit so einer Forstsäge. Schon ein brachiales Gespann, kann man glaube ich sagen. Ja.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, so eine Säge, ich hätte da total Respekt, auch mit einem Teleradlader. Weil wenn man den Arm doch weit oben hat und so ein Ding kommt da mal ein bisschen eckschräg runter, weiß ich nicht, ey, das wäre. Ich hätte erstmal Angst um die Maschine, aber ich glaube auch, dass das, ich meine, mit Robs und Fobs hat man da ja seinen Schutz,
ja.
Aber trotzdem,
ja.
Ich will da nicht drin sitzen, wenn da so ein Ding drauf liegt.
Ja, wir reden jetzt nicht über, 20, 30 Zentimeter dicke Äste oder einen ganzen Baum, aber in der Regel, was ich an Strauchschnitt habe, an Baumschnitt habe am Feldrand, wenn ich das ein bisschen frei haben will, dann ist das extrem einfach, mit dem Ding da am Feld entlang zu fahren und einmal aufzuräumen, ja. Uns auch hinterher einzusammeln. Ja, das kommt ja auch dazu. Ich kann das Werkzeug wechseln, mache eine Greifschaufel dran, schiebe es alles zusammen, lade es auf und bin fertig damit. Ne?
So. Aber jetzt bei der Entwicklung, jetzt, was so Kabinen und so angeht, wenn ihr sagt, neue Kabine, geht es da, was Sicherheit und so Stabilität angeht, auch immer noch weiter vor oder ist das auf einem Level, wo man sagen kann, das ist jetzt sicher?
Ja,
da erfüllen wir die Anforderungen und die Anforderungen steigen jetzt auch nicht unbedingt.
Zum einen ist es ja so, dass wir gewisse Standards erfüllen müssen. Zum Beispiel bei den großen Maschinen ist es jetzt Pflicht, die Kabinen nach FOPS Level 2 zu testen. FOPS Level 2 heißt, wir müssen gewährleisten, dass so eine etwas über 200 Kilo schwere Bombe aus einer gewissen Höhe fallen gelassen wird aufs Kabinendach. Und dann darf sich das Dach halt nicht so weit verformen, dass der Kopf von dem Fahrer halt beschädigt werden könnte. Da gibt es halt gewisse Abstände, die dann nachher das Dach noch zum Fahrerkopf haben muss. Andersrum ist es aber auch gerade hier bei Fahrerschutzdach-Themen, wie das Rückhaltesystem, die kleine Tür, die man da auf und zu macht, wie bei uns die Lamborghini-Tür zum nach oben schwenken, ist es jetzt keine Pflicht. Aber wir Hersteller sagen halt, wir möchten halt ganz gerne eine Sicherheit bieten, um den Fahrer halt dort zu schützen. Falls es mal zu diesem schlimmen Fall kommt, die Maschine fällt auf die Seite und dass keine Gliedmaßen dann unter die Maschine geraten. Ne?
Kurz zur Erklärung, ich glaube, ROPS und FOPS ist Falling Object Protection System,
ja.
Richtig?
Ja, ne? Das ist richtig.
Aber du sagst jetzt diese Tür, diese Scheren. Mhm. Ich meine, man kennt das, man muss so oft auf diese Maschine rauf und runter. Das muss ja möglichst niederschwellig und möglichst einfach hergehen, das auf und zu zu machen. Das ist ja, glaube ich, schon auch die Anforderung, oder?
Ja, klar, das ist die Anforderung, dass es möglichst leicht auf und zu geht, dass es nicht stört. Es ist, der eine hat da Vorlieben, die Tür muss lieber zur Seite aufgehen, der andere hat Vorlieben, die Tür muss nach oben aufgehen. Also je nachdem, wie man da einsteigt. Ne? Also es muss halt einfach sein im Alltag. Mhm. Das ist so.
Also wer Lambo fährt, muss einen Flügeltürer Schäfer kaufen.
So sieht's aus.
Okay.
Hier steht ja, oder euer Slogan hier ist ja Made for More. Natürlich jetzt die ganz große Frage, was bekommt man denn bei euch mehr? Oder andersrum gefragt, womit könnt ihr euch ein bisschen abheben von den Mitbewerbern vom ja, restlichen Markt?
Genau die Frage haben wir uns gestellt und wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Punkte angesprochen. Das ist einmal unsere jahrzehntelange Erfahrung. Also Schäfer wird nächstes Jahr 70 Jahre alt. Erfahrung in der Ladetechnik seit Mitte der 60er Jahre. Feiern nächstes Jahr 30-jähriges Telerad-Lader-Jubiläum. Also das ist natürlich alles Know-how, was da reinfließt. Unsere Produktvielfalt, wenn man beide Sparten zusammennimmt, Bau und Landwirtschaft, haben wir um 45 Modelle, die wir anbieten. Und alle sind ausschließlich knickgelenkte Kompaktlader. Das muss man sich mal überlegen. Also wir sind überhaupt kein Fullliner, wollen wir gar nicht sein, aber wir sind die absoluten Spezialisten auf diesem Marktsegment. Ja, kein anderer hat diese Produktvielfalt in dieser Maschinenkategorie wie wir, mit der langen Erfahrung, die wir haben, mit dem extrem hohen Qualitätsanspruch, der da ist, mit dem hohen Innovationsgrad, den wir dabei fahren, mit gerade jetzt mit dem Ziel, Emissionen zu senken, unheimlich sparsam unterwegs zu sein, Motordrehzahl zu senken, wo es geht. E-Lader gehören auch dazu. Da gibt es übrigens gerade eine 40-prozentige Förderung seit letzter Woche. Ganz neues Förderprogramm. Auch da kann ich nur appellieren, ganz, ganz schnell zu sein. Und das sind so aktuelle Themen, die das macht. Und das unterscheidet uns davon. Und genau das haben wir, verfolgen wir mit Made for More, um einfach zu sagen, ja, bei uns kannst du mehr erwarten als Standard und durch die Erfahrung Produktvielfalt, Qualität, Innovation. Wir sind ein Familienunternehmen, auch das spielt eine Rolle. Wir fertigen mit einer hohen Fertigungstiefe komplett in Deutschland und das macht die Sache dann rund, weil ja, andere werben oder wir werben natürlich auch mit Schubkraft, mit Hubhöhe, mit Effizienz, aber bei uns steckt halt ein bisschen mehr dahinter und das ist genau der Faktor, ja.
Auf den E-Lader würde ich gerne nochmal eingehen, auch wenn es um das Thema Schubkraft geht. Also wir sind hier letztes Jahr mal gefahren und haben dann mal auch mal ein Bier mit aufgemacht.
Hast du nicht die Challenge gewonnen?
Die haben wir tatsächlich sogar gewonnen.
Weil es ums Bier ging, nicht weil es um den Lader ging.
Ja, da war ja unbedingt das Bier.
Jetzt wird es mir wieder vorgehalten.
Willst du jetzt vielleicht noch ein Bier? Oder?
Nee, ja, du. Also auf jeden Fall, also ich fand es wirklich krass, wie schnell und wie reaktionsfreudig dieser Antrieb war. Also das war wirklich krass. Du trittst aufs Gas, zack, Endgeschwindigkeit. Also
ja,
das ist für euch ja auch eigentlich da, wo es im kleinen Bereich hingeht, oder nicht?
Genau, es ist ein 23E, den wir jetzt auch als Teleskop haben, 23ET, den wir im Angebot haben. Der hat einen elektrischen Direktantrieb, wie im Auto. Der E-Motor sitzt direkt auf der Achse. Ohne Hydrostat dazwischen, da gibt es sofort Gas ist Gas. Mhm. Ist natürlich eine komplette Umstellung. Ja, wir haben zwei Motoren eingebaut. Der Fahrmotor sitzt auf der Achse, der reagiert aufs Gaspedal. Und der zweite Motor, der für die Arbeitshydraulik zuständig ist, reagiert auf den Joystick.
Aber die Auflösung ist ja gar nicht so schlecht. Sonst hast du einen Verbrennungsmotor, der irgendwie alles machen muss.
Ja.
Du brauchst mehr Öl beim Fahren, musst mehr Drehzahl machen.
Ja.
Du brauchst mehr Öl beim Heben. Brauchst mehr Drehzahl und jetzt kannst du es getrennt voneinander steuern.
Völlig richtig. Völlig effizient und grundsätzlich die Effizienz der Maschine, muss man auch wissen, ein E-Lader hat von Grund auf die dreifache Energieeffizienz als der Diesel. Der Diesel liegt bei guten 30%. Die Hitze verpufft im Verbrennungsprozess. Wir haben Reibungsenergie, die entsteht. Bin ich bei guten 30%. Das heißt, 30% nur der Energiemenge, die im Diesel steckt, kommt auf der Achse und am Werkzeug an.
Dann
beim E-Lader sind es über 90%.
Ja. Ja. und dann die Öltechnik dazu noch zwischen.
Ja, klar. Und ganz großes Thema natürlich, Photovoltaik ist so gut wie fast auf jedem Hof vorhanden. Da laufen jetzt die Einspeisevergütungen irgendwann aus, die Anlagen werden 20 Jahre alt. Der Landwirt muss den Strom selber nutzen und da bietet sich so eine Maschine natürlich an, die vielleicht morgens arbeitet, die abends arbeitet, in der Mittagszeit, die Sonne steht hoch, einstöpseln, top Ding.
Ist auf jeden Fall was, wo wie du sagst, am E-Lade oder allgemein am Hoflade, die E-Mobilität natürlich viel einfacher umsetzbar, weil der ja jetzt nicht, sage ich mal, 8 Stunden am Stück oder 12 Stunden am Stück gebraucht definitiv wird, sondern du fährst immer wieder, dann steckst du ihn über die Mittagspause, steckst ihn wieder ein und morgens kommst du und er ist voll und normal halten die dann die Tage über. Also da sehe ich schon auch bei Hofladern auf jeden Fall großes Potenzial für E-Antrieb, wo sich ja jetzt, sag ich mal, im höheren Leistungssegment bei Traktoren und so, das sich ja noch ziehen wird oder vielleicht auch nie durchsetzen wird.
Ja, gerade weil du ja zentral immer an einem Ort mit der Maschine arbeitest, bist du so flexibel und kannst dann immer mal wieder aufladen, wenn du gerade Arbeitspause hast für den Lader. Mhm. Und für mich ist das eigentlich die Maschine auf dem Hof, die eigentlich Sinn macht zu elektrifizieren. Wenn man überlegt, einen Trecker, was er für Leistung bringen muss, da ist die Technik noch nicht so weit, dass man da wirklich effizient draußen mit arbeiten kann. In der Leistungsklasse.
Und ja, beim Hof oder Radlader hast du ja auch, du brauchst hinten ein bisschen Kontergewicht. Du hast ja eigentlich schon auch den Platz, würde ich jetzt mal behaupten, den du vielleicht bei anderen nicht hast. Oder wie seht ihr das? Platz ist immer ein Problem, ne?
Platz ist immer das Problem, gerade bei solchen kleinen Ladern, weil du wieder durch die kleinen Türen fahren musst und kannst die Ausmaße ja nicht immens nach oben ziehen oder in die Breite ziehen von den Maschinen. Und so musst du halt gucken, wie du die Batterie in die Maschine unterbringst. Klar, nutzt du erstmal den Raum, der den Dieselmotor gibt, der natürlich rausfliegt in dem Sinne, und packst da die Batterien rein. Ne?
Was für Technik sitzt da bei euch drin? Ist das Hochvolttechnik oder ist das 48 Volt oder was?
Hochvolttechnik, ich glaube 400 Volt.
240 Volt Spannung.
240 Volt Spannung, genau. Und das sind Lithium-Ionen-Akkus.
Mhm. Also schon wie im Automobilbereich.
Genau, ja. Das ist im Endeffekt von der Akkutechnik die gleiche.
Oh, Schnelllade, oder lädt man die dann auch schon schnell?
Ja, du kannst das auch auf einer kleinen Schuko-Steckdose anstecken, du kannst über eine Campingdose gehen, du kannst aber auch hoch bis an eine Wallbox wie ein Auto halt vollladen.
Also Standard Wallbox, 11 kW.
Ja.
Bei den größeren Versionen, beim 23E, 23ET, können wir Typ-2-Stecker mit jeder Wallbox aufladen. Ja.
Der 23 ist der größte Lader, den ihr aktuell elektrisch anbietet?
Ja, ist der 23E als Hoflader und ET dann mit Teleskoparm, 3,70 Meter Hubhöhe sind wir dann beim 23 ET.
Einsatzgewicht ungefähr 2,5 Tonnen oder was
heißt das? Ja, ein kleines drüber. Also zwischen 2,5 und 3 Tonnen, je nachdem. Ja. Wir haben eine Fahrerschutzdachversion, wir haben eine Kabinenversion und das pendelt sich irgendwo zwischen 2,7 und 2,8 Tonnen pendelt sich das ein.
Bis wohin wollt ihr kurzfristig gehen mit der Elektrifizierung?
Ja, das, was irgendwann möglich ist, ne? was Sinn macht im Batteriebereich. Ne? Also muss halt auch ein bisschen den Kostenrahmen im Blick haben, ne? Und dass es halt für den Endkunden noch erschwinglich ist. Klar ist das Thema ein bisschen teurer, aber man muss halt gucken, was Sinn macht.
Knackpunkt bei den Sachen ist natürlich die Betriebskosten, die ich dann über die Jahre wieder drin habe. Das muss man sich einfach mal auf die Betriebsstunde runterrechnen. Was da an Wartung wegfällt, alles was mit Motor, mit Filter, mit Flüssigkeiten zu tun hat, ist natürlich weg.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das mal auch ein bisschen so eine Sache ist mit der Wartung.
Wenn man da nicht so
nicht fit drin muss,
ist doch gut. Ist doch super.
Ja.
Und klar, wenn ich dann noch Eigenstrom habe auf dem Hof, den ich nutzen kann oder sogar nutzen muss, weil Einspeisen macht überhaupt keinen Sinn bei den Preisen, ist das der perfekte Abnehmer, dem man dann wirklich, klar ist, die Investitionssumme höher. Gerade tatsächlich nicht wegen der Förderung, das kommt jetzt auch noch dazu. Bei uns sind die Hoflader gerade, die E-Hoflader günstiger als die Diesel mit der Förderung. Aber grundsätzlich, selbst ohne Förderung, muss man sich das natürlich auf die Lebensdauer des Laders einmal auf die Stunde runterrechnen.
Genau.
Und dann wird es Sinn machen.
Die Komponenten sind teurer, das, was den Lader am Ende auch ja wirklich teurer macht.
Ja.
Aber ich meine, je nachdem, wie viel Last oder wie viel Leistung diese Maschine hat und Abruf danach berechnet sich am Ende ja die Einsparung. Ich glaube, das ist, ich sag mal, in so einer Teillastmaschine ist es ja jetzt schon, das dauert einen Moment, bis sich das amortisiert, aber sinnvoll auf jeden Fall.
Ja, den Feedback kriegen wir auch hier, auch auf der Messe. Also die jetzt schon einige Jahre einen E-Lader haben und fahren, die wollen noch gar keinen anderen mehr, weil die sind es gewohnt, vibrationsfrei durch den Stall zu fahren. Die Tiere haben sich dran gewohnt. Ja. Klar, ein E-Lader im Stall besser geht's ja gar nicht.
Ja.
Ja. Ich finde den auch einfach, das macht einfach Spaß, den zu fahren. Der ist so flink.
Es gibt aber auch die Fraktion, die sagt, nee, so eine Landmaschine, die muss stinken, die muss vibrieren, ich muss sie hören, ich muss sie fühlen. Die sind aber noch nie gefahren. Ja. Die sind aber noch nie in E-Hoflader gefahren, ja, weil ja. Macht auch Bock einfach, muss man sagen.
Das ist so.
Ja, hinter uns wird schon irgendwie gejubelt und gefeiert.
Man hört schon, die Messe geht langsam
hier,
los.
Hier wird angefeuert.
Ja.
Und ich glaube, brennt euch noch was auf den Lippen.
Kommt vorbei. Schäffer, Halle 6, Stand B15.
Dann würde ich sagen. Angenehmes Gespräch. Elektrifizierung finde ich ein spannendes Thema, immer wieder. Auch hier im Laderbereich. Ich würde sagen.
Also vielen Dank wünschen, für eure Zeit.
Danke euch für den Besuch um das Uhrzeit.
Danke euch.
Wir wünschen viel Erfolg und singen jetzt erstmal mit.
Ja, Santiago.